Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Mittwoch, dem 18. Juni. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete das Vorgehen Israels gegen den Iran im ZDF als Drecksarbeit für uns alle. Auch Deutschland sei vom Mullah-Regime betroffen. Das teilte er am Rande des G7-Gipfels gegenüber dem ZDF mit.
Ist das nicht sehr verlockend, dass die Israelis jetzt die Drecksarbeit machen für ein Regime, das sehr viele in der Welt als einen wirklich großen Störfaktor wahrnehmen?
Frau Zimmermann, ich bin Ihnen dankbar für den Begriff Drecksarbeit. Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand.
Jeder zweite Häftling in Deutschland ist Ausländer. Das zeigt eine aktuelle Umfrage unter allen 16 Bundesländern. Laut aktuellen Zahlen sitzen derzeit 59.877 Personen in deutschen Justizvollzugsanstalten, einschließlich Untersuchungshaft. 26.710 von ihnen sind Ausländer, das entspricht einem Anteil von knapp 45%. Zum Vergleich, in der Gesamtbevölkerung liegt der Ausländeranteil bei knapp 17%, Tendenz steigend. Besonders deutlich zeigt sich der Trend bei den Strafgefangenen ohne Untersuchungshaft. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg ihr Ausländeranteil zwischen 2017 und 2024 von 30% auf 37% an. Kriminologen erklären den Anstieg vor allem mit der Herkunft der Täter. Junge Männer begehen eher Straftaten als ältere, wird Axel Dessecker, Professor für Kriminalwissenschaften in Göttingen, von der Bild zitiert. Diese Altersgruppe sei unter Asylbewerbern und Migranten deutlich überrepräsentiert. Frank Neubacher, Kriminologe an der Uni Köln, verweist im Interview mit dem Wiesbadener Kurier auf soziale Unterschiede. Schon deswegen vereinen Nichtdeutsche mehr als deutsche Faktoren, die als kriminogen gelten. Die Überrepräsentanz sei insofern nicht überraschend. Der stark gewachsene Ausländeranteil bringt nicht nur statistische, sondern auch jede Menge Alltagsprobleme mit sich. René Müller vom Verband der Strafvollzugsbediensteten warnt im Bild-Interview: Viele Insassen aus dem arabischen Raum befolgen Anweisungen von weiblichen Bediensteten nur widerwillig, gar nicht oder reagieren aggressiv. Es entspricht nicht ihrer Kultur, sich von einer Frau etwas sagen zu lassen. Insassen, die sowohl die deutsche als auch eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen, werden in der offiziellen Strafvollzugsstatistik ausschließlich als Deutsche geführt. Würde man diese Gruppe allerdings den ausländischen Häftlingen zurechnen, würde der Ausländeranteil in den Gefängnissen nochmal deutlich steigen. In Berlin von 56% auf 60%, in NRW von 41% auf 48%. Angaben darüber, wie viele Gefangene mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft einen Migrationshintergrund haben, werden hingegen nicht erhoben. Für den Steuerzahler entstehen bundesweit für die Unterbringung von Häftlingen Kosten in Höhe von 10,8 Millionen Euro jeden Tag. Die Bundesregierung wirft der AfD Überkontrolle vor. Die Opposition hatte sich nach Gerichtsverfahren erkundigt, die das Finanzministerium betreibt. Neben den Kosten für die Prozesse wollte die AfD zahlreiche weitere Einzelheiten wissen. So bat sie die Regierung in der Antwort, folgende Details aufzulisten: Datum der Einreichung der Klage bzw. des Antrages, Name des Rechtsanwalts bzw. dessen Kanzlei, der bzw. die den Kläger bzw. Antragsteller anwaltlich vertritt, Angabe juristische oder natürliche Person hinsichtlich des Beklagten bzw. Antragsgegners, Gegenstand der Klage bzw. des Verfahrens, Höhe des Streitwerts, Höhe des vereinbarten Stundensatzes mit dem Klägervertreter, Namen der Gerichte, bei denen das Verfahren anhängig war bzw. aktuell ist unter Nennung der Aktenzeichen, Angabe des jeweiligen Tenors der gerichtlichen Entscheidung für alle Instanzen und Angabe der Höhe der bereits geleisteten Kosten der Rechtsverfolgung, zum Beispiel Vorschuss für den Rechtsanwalt. Das war der Regierung aber zu viel. Vergangene Woche antwortete sie, die Grenze administrativer Überkontrolle sei erreicht. In einer Vorbemerkung zu ihrer Antwort schreibt die Regierung: Die erfragten Einzeldaten zum Aktenzeichen etc. deuten darauf hin, dass die Fragesteller politische Kontrolle mit umfassender Fach- und Rechtsaufsicht gleichsetzen. Als eigenständiges Verfassungsorgan unterstehe sie jedoch lediglich der politischen Kontrolle des Bundestages. Mit diesen Worten weigerte sich die Bundesregierung, die Fragen zu beantworten, mit Ausnahme der Anzahl der Verfahren und deren Kosten sowie zum Ausgang behördlicher Strafanträge und Anzeigen. In Mecklenburg-Vorpommern ermittelt der Staatsschutz. Grund dafür? Ein DJ spielt bei einem Fest das Lied L'amour toujours. Gegen den DJ und die Partygäste wird nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Die Gäste sollen zu dem bekannten Partyhit Deutschland den deutschen Ausländer rausgesungen haben. Darum ermittelt nun die Kriminalpolizei und der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wegen des Verdachts der Volksverhetzung, wie der Kölner Express am Montag berichtete. Neben den Partygästen wird auch gegen den DJ ermittelt, ihm wird eine Mitverantwortung zugerechnet. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr. Die Polizei will Videomaterial des Vorfalls auswerten. Ich bin schockiert und tief erschüttert und entrüstet, sagte der Bürgermeister Thomas Witkowski gegenüber dem Nordkurier zu dem Vorgang. Wir werden das mit dem Künstler auswerten, aber ich kann schon einmal versichern, dass er in Demmin in Zukunft keinen Auftritt mehr bekommen wird. Der DJ hat seit Jahren bei dem Stadtfest die Musik aufgelegt, das 3 Tage lang am Demminer Hafen stattfindet. Handwerker stellen ihre Waren aus, es gibt einen Bootskorso und eine Festmeile mit 3 Bühnen. Sollte irgendein Künstler in Zukunft im Festzelt derart entgleisen, dann wird ihm die Technik umgehend den Stecker ziehen, kündigt der Bürgermeister an. Er befürchtet, dass seine Stadt nun in eine Ecke gestellt würde. Allerdings hatten bereits in der Vergangenheit mehrere Staatsanwaltschaften entschieden, dass die Worte Ausländer raus grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Andere vergleichbare Verfahren wurden eingestellt. In Berlin haben Linksextreme 36 Transporter von Amazon und der Telekom angezündet. Auf der Plattform Indymedia wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, in dem eine anonyme, antimilitaristische Gruppe die Taten für sich beansprucht. Darin heißt es, die Anschläge richteten sich gegen Militärkollaborateure. Amazon wird vorgeworfen, mit seinen Servern und Cloud-Diensten aktiv an Krieg und Genozid beteiligt zu sein, insbesondere durch Kooperation mit Israel. Die Telekom werde als technische Unterstützerin von Grenzbehörden, Polizei und Nachrichtendiensten bezeichnet. Das Schreiben nimmt auch Bezug auf die Eröffnung eines neuen Amazon-Standorts im Eastside Tower in Friedrichshain. Dort hatten am Montag Proteste stattgefunden. Wörtlich heißt es: Statt Sektempfang gibt es unsererseits verkohlte Autowracks zur feierlichen Eröffnung des Amazon Towers. Um 2.56 Uhr rückte die Feuerwehr zunächst in die Buchberger Straße in Lichtenberg aus. Auf einem Parkplatz standen 17 Transporter der Telekom in Flammen. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus oder wurden sehr stark beschädigt. Etwa eine Stunde später war der Brand unter Kontrolle. Fast zeitgleich, nur 3 Minuten später um 2.59 Uhr, brannten auf einem abgesperrten Gelände im Koppelweg in Britz, Bezirk Neukölln, 19 Transporter von Amazon. Auch hier wurden mehrere Brandherde gelegt. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der US-Präsident Donald Trump hat den Iran zur bedingungslosen Kapitulation gedrängt. Die USA wüssten genau, wo sich der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, aufhalte, erklärte Trump in seinem Online-Dienst Truth Social. Er ist ein leichtes Ziel, aber dort ist er sicher, wir werden ihn nicht ausschalten, zumindest nicht im Moment, schrieb Trump. Zudem erklärte er, der Luftraum über dem Iran sei vollständig unter Kontrolle. Trump warnte den Iran zudem davor, Raketen auf Zivilisten oder US-Soldaten abzufeuern und mahnte, unsere Geduld geht langsam zu Ende. In einem weiteren Post schrieb Trump, wohl an den Iran gerichtet, in Großbuchstaben, bedingungslose Kapitulation. US-Vizepräsident J.D. Vance drohte Teheran im Online-Dienst X mit weiteren Maßnahmen der Vereinigten Staaten, um die iranische Urananreicherung zu beenden. Welche Maßnahmen er konkret meinte, schrieb Vance nicht. Diese könnten Thema im Nationalen Sicherheitsrat sein, der laut einem Sprecher der US-Regierung von Trump einberufen wurde. Das Gremium wird vom US-Präsidenten geleitet. Traditionell kommen dazu unter anderem der Vizepräsident sowie die Minister für Außenpolitik, Verteidigung und innere Sicherheit zusammen, sowie führende Armee- und Geheimdienstvertreter. Ziel ist die enge Abstimmung mit dem Präsidenten in Sicherheitsfragen. Seine Teilnahme am G7-Gipfel in Kanada hatte Trump zuvor abgebrochen und war nach Washington zurückgekehrt. Die 9,5 Millionen Einwohner von Teheran forderte Trump davor noch auf, sich in Sicherheit zu bringen. Trump wies zudem Äußerungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück, wonach seine Abreise mit Verhandlungen über eine Waffenruhe zu tun habe. Italien lässt ein Rettungsschiff der privaten deutschen Hilfsorganisation CI nach der Landung mit mehreren Dutzend Migranten auf der Mittelmeerinsel Sizilien nicht mehr auslaufen. Die CI-5 sei im Hafen Pozzallo festgesetzt worden, teilte die Hilfsorganisation mit. Begründet werde dies von den Behörden mit vermeintlichen Verstößen der Crew gegen Anweisungen der Seenotleitstelle in Rom. CI werde juristisch dagegen vorgehen. Die CI-5 hatte nach Angaben der Helfer am Samstag 65 Flüchtlinge aus einem überfüllten Schlauchboot etwa 50 Seemeilen vor der libyschen Küste gerettet und nach Sizilien gebracht. Die Hilfsorganisation mit Sitz in Regensburg ist schon seit Jahren im Mittelmeer unterwegs. Sie wirft den italienischen Behörden vor, durch konstruierte Vorwürfe zivile Rettungsschiffe verdrängen zu wollen. Von offizieller Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Der Umgang mit Flüchtlingen, die über das Mittelmeer aus dem Nahen Osten oder Afrika nach Europa wollen, gehört seit Jahrzehnten zu den großen Streitthemen der europäischen Politik. Die EU arbeitet inzwischen mit mehreren nordafrikanischen Staaten zusammen, um Migranten davon abzuhalten, über die Mittelmeerroute nach Europa zu kommen. Immer wieder stehen sogenannte Seenotretter sehr scharf in der Kritik, weil sie direkt mit den Schleppern nachgewiesen zusammenarbeiten. Statt Seenotrettung zu betreiben, wird mit den Menschenschleppern direkt kommuniziert, um illegale Migranten nach Europa zu schleusen. Auch die seeuntauglichen Schlauchboote, aus denen die Migranten gerettet werden, werden von den Schleusern danach abgeholt und wiederverwendet. Ägypten hat Gaza-Aktivisten die Einreise verweigert. Etwa 1700 Gaza-Aktivisten wollten auf dem Landweg von Tunesien über Libyen und Ägypten bis zum Gazastreifen reisen. Jetzt sollen sie umkehren. Die Teilnehmer steckten zuvor tagelang in Libyen fest. Wie die Gruppe auf Facebook mitteilte, wurden die Anträge auf Einreise nach Ägypten von den Behörden zurückgewiesen. Daher habe sich die Gruppe entschlossen, aus Libyen wieder nach Tunesien zurückzureisen. Zuvor wollten sie aber die Freilassung von Teilnehmern erreichen, die noch in Libyen festgehalten werden. Die Aktivisten wollten in Ägypten gemeinsam mit anderen unter dem Motto Global March to Gaza 50 Kilometer bis zum Grenzübergang Rafah marschieren, der in den Gazastreifen führt. Sie wollten damit auf die humanitäre Notlage in dem Küstengebiet aufmerksam machen und gegen Israels Angriffe protestieren. Rund 400 internationale Aktivisten waren Ende vergangener Woche in der ägyptischen Stadt Ismailia nahe des Suezkanals festgesetzt worden. Ihre Reisepässe seien beschlagnahmt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie sollten über den Flughafen der Hauptstadt Kairo zurück in ihre Heimatländer abgeschoben werden. In den vergangenen Tagen wurden bereits Dutzende Aktivisten festgenommen, darunter sind auch Deutsche. Unter den in Ägypten festgesetzten Aktivisten war auch die Europaparlamentsabgeordnete Carola Rackete. Sie hatte schon in der Vergangenheit auf sich aufmerksam gemacht, nachdem sie mit ihrem Seenotschlepperschiff Boote der italienischen Küstenwache gerammt und illegal in einen Hafen eingelaufen war. Das waren die Meldungen am Morgen. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.